brauchen wir noch was anderes. Mir fällt da und dort mal was anderes ein. Das sollte man nächste Woche alles wieder rauskehren. Und ich bin dabei.
Ja.
Und du?
Ich bin gespannt wie ein Schirm.
Hä? Du warst das.
Bogen.
Flitzebogen.
Ja. Tschüss.
Schöne Woche. Tschüss.
Euren Heimweg, da werdet ihr euch wohl nachher.
Wie wir euch kennen, noch lange nicht trennen, was ja auch sonderbar wäre.
Tschüss, schade, dass ihr schon wieder geht. Ist es denn tatsächlich so spät? Na dann lebt wohl. Alle Freunde von uns. Tschüss, nett von euch, dass ihr heute kamt, dass ihr euch die Zeit einmal nahmt. Hat sich's gelohnt.
Radio frei 96,2.
Asylwende? Von Willkommenskultur zur Abschottung. Unter diesem Titel hat der Flüchtlingsrat Thüringen Ende Juli in die Franz Mehlhose eingeladen. Im Fokus dieses Infoabends standen die massiven asylpolitischen Verschärfungen der letzten Monate, zum Beispiel die Einführung der Bezahlkarte, die Einschränkung bei Zugang zu Sozialleistungen für Geflüchtete und auch die Diskussion um die Arbeitspflicht für Asylsuchende und natürlich damit verbunden die gesellschaftlichen Folgen dieser Maßnahmen. Gemeinsam mit Mitarbeitenden aus dem Team vom Flüchtlingsrat Thüringen sowie mit Menschen mit eigenen Fluchterfahrungen wurde darüber gesprochen, wie sich eben diese ganzen neuen Regelungen konkret auf das Leben von geflüchteten Menschen auswirken und natürlich auch, welche solidarischen Handlungsmöglichkeiten es gibt. Ein Abend voller wichtiger Informationen und auch eindrücklicher Perspektiven und natürlich auch angeregter Diskussion. Alle, die nicht dabei sein konnten, die können jetzt nochmal in Ruhe nachhören, was denn eben an diesem Abend alles so diskutiert wurde. Und deswegen ziehe ich mich jetzt zurück und mache Platz für das Team vom Flüchtlingsrat.
Nun also nochmal ein herzliches Willkommen an Sie alle. Schön, dass Sie gekommen sind zu unserem Infoabend. Wir drei, die hier vorne stehen, sind Mitarbeitende des Flüchtlingsrat Thüringen e.V. Mein Name ist Emily Tümmler. Ich bin Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkarbeit. Und hinter mir auf der Bühne sitzen meine zwei Kollegen. Die stelle ich Ihnen einmal kurz vor. Einmal zu Ihrer Linken sehen Sie Mohamed Adam Al-Azawi. Er ist Bildungsreferent für Antirassismus und Asylpolitik. Und hier auf Ihrer rechten Seite mein Kollege Jan Elshof, er ist Berater für Menschen im Asylverfahren und für Personen mit einem abgelehnten Asylgesuch. Und wie Sie ganz hinten sehen können, der Abend steht unter der Frage Asylwende. Der Begriff wird von mehreren Regierungsparteien im medialen Diskurs geprägt. Manchmal wird auch von einer Kehrtwende in der Asylpolitik gesprochen. Und das beobachten wir schon seit dem vergangenen Jahr, als die Wahlkämpfe zur Landtagswahl losgingen. Das beobachteten wir auch dieses Jahr in den Wahlkämpfen zur Bundestagswahl. Und ja, aus unserer Sicht, aus der Sicht des Flüchtlingsrates, kann man von einer Asylwende sprechen. Allerdings in die falsche Richtung. Denn was der Verein beobachtet, ist vor allem eine Entwicklung, die weggeht von menschenrechtlichen Standards und hin zu Repression und Abschottung von Geflüchteten. Warum das so ist und warum der Verein zu diesem Schluss kommt, das erklären wir Ihnen heute an diesem Abend anhand von Einzelfällen aus unserer Arbeit. Denn der Flüchtlingsrat setzt sich für faire Asylbedingungen und Lebensbedingungen von geflüchteten Menschen ein und dient auch als Netzwerkstelle in der Flüchtlingsarbeit in Thüringen. Und so wichtig wie die Flüchtlingsarbeit war und eine Willkommenskultur dazu vor 10 Jahren, dem sogenannten Sommer der Migration, Davon ist heute nicht mehr so viel übrig. Es gibt zwar noch ehrenamtlich Engagierte in der Flüchtlingsarbeit, aber die Gruppen sind sehr viel kleiner geworden. Es fehlt an Ressourcen und es fehlt an Engagierten. Und die politische Stimmung in unserer Gesellschaft hat sich eben wegentwickelt von dieser Willkommenskultur hin zur Abschottung. Was wir mit Abschottung meinen, das zeigen wir heute anhand von verschiedenen Maßnahmen, die politisch umgesetzt wurden in den letzten anderthalb Jahren. Das sind konkret die Diskriminierungskarte, die Arbeitspflicht, der Leistungsentzug für Geflüchtete sowie verschärfte Abschiebungen und Abschiebungshaft. Das sind die Hauptschwerpunkte, auf die wir heute eingehen. Und bevor wir tiefer in diese Maßnahmen einsteigen, übergebe ich das Wort an meinen Kollegen Mohammed Adam Al-Assawi und er beginnt mit ein paar Gedanken zum Recht auf Asyl.
Guten Abend meinerseits. Ich möchte sehr gerne mit einer Geschichte starten, die ich ab und zu vor meiner Tochter, die ist 2 Jahre alt, vorlese. Ich lese es vor auf Arabisch, aber heute Abend werde ich die ersten 2 Seiten der Geschichte auf Deutsch lesen. Die Geschichte heißt Das Märchen von den Schafen von Gülsüm Cengiz. Es war der Tag der Entscheidung. Seit Tagen hatte man unaufhörlich diskutiert. Nun war es soweit. Präsident Weißschaf sah zu den Schafen auf der Wiese und sagte, hier ist unsere Entscheidung. Die schwarzen Schafen werden aus unserer Herde ausgeschlossen. Da sprangen die weißen Schafe auf und mahnten fröhlich. Die schwarzen Schafe aber riefen traurig wie aus einem Mund. Aber warum? Noch bevor der Präsident antworten konnte, rief ein weißes Schaf laut, weil ihr schwarz seid. Schwarze Schafe sind schmutzig und böse. Ein schwarzes Schaf zeigte auf die geflickten Schafe und sagte, wir sind wie ihr, hier geboren und aufgewachsen. Wir haben gemeinsame Kinder, wir haben ebenso wie ihr das Recht, hier zu sein. Ein anderes weißes Schaf erwiderte, gerade deswegen wollen wir ja, dass ihr geht. Wenn das so weitergeht, werden wir bald keine weißen Schafe mehr in unserer Herde haben. Da fragte das schwarze Schaf, ist die Farbe denn wirklich so wichtig? Wir sind doch alle Schafe. Das Gras auf der Weide reicht für uns alle. Und der Bauer macht beim Melken und beim Scheren der Wolle keinen Unterschied zwischen uns. Doch die weißen Schafe riefen, doch, euer schwarzes Fell vermischt sich mit unserem Weißen. Ihr seid unsere Feinde. Die schwarzen Schafe antworteten, wir sind nicht eure Feinde. Die wirkliche Bedrohung sind die Wölfe. Wenn sie unsere Herde angreifen oder der Bauer, wenn er uns ins Dorf verkauft. Doch Präsident Weißschaf bleibt dabei. Nein, ihr seid eine Bedrohung für uns alle. Ihr und euer schwarzes Fell. Ich behalte das bei dieser Ebene, die Geschichte geht weiter, aber wir wollen heute Abend andere Geschichten erleben, die unterschiedlich aus diesem Gedanken und systematisch herausgehen. Das Recht auf Asyl, was ist unsere Grundlage? Worum geht es? Stell dir vor, du wächst eines Morgens auf und draußen sind Schüsse. Dein Haus ist nicht mehr sicher. Die Schule deiner Kinder ist zerbombt. Die Regierung, die dich eigentlich schützen sollte, verfolgt dich, weil du demonstriert hast, weil du Journalist bist oder einfach zur falschen Volksgruppe gehörst. Du hast nur eine Wahl, fliehen, alles zurücklassen, in das Ungewisse. So geht es aktuell über 123 Millionen Menschen weltweit. Über 40 Millionen von denen sind über die Landesgrenze geflüchtet. Die 70 Millionen, die übrig geblieben, müssen in ihre Heimat fliehen. Sie können nicht über die Grenze hinaus. Es gibt aktuell weltweit 22.000 aktive Kriege. Die dramatische davon haben folgende Länder. In Syrien herrscht seit 13 Jahren Bürgerkrieg. Städte wie Aleppo liegen in Trümmer. Viele leben in Ruinen oder Zeltlager. Kinder konnten oft nicht zur Schule gehen. In Syrien sind knapp 14 Millionen Menschen auf der Flucht. Meine ganze Familie musste fliehen, ich auch. In der Ukraine gibt es den russischen Krieg seit 22. Mariupol oder Kharkiv sind zerstört. Familien fliehen mit kaum mehr als einem Koffer. Knapp 10 Millionen Menschen haben das Land verlassen oder innerhalb des Landes geflohen. In Afghanistan gibt es seit 1982 dauernd Krieg. Die Taliban ist wieder an der Macht und herrscht. Mädchen dürfen nicht mehr zur Schule, politische Gegner werden verfolgt, viele verhungern. In Afghanistan gibt es aktuell mehr als 6,5 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind, innerhalb und außerhalb des Landes. Es gibt sehr viele andere Länder, Sudan, Gaza, Libyen, Jemen, Kongo und aktuell sind Kämpfer in Asien. Die Liste ist lang und wird länger. Deshalb gab es nach dem Zweiten Weltkrieg das Recht auf Asyl. Das war die Antwort. Nie wieder soll jemand schutzlos ausgeliefert sein. Das ist die Reaktion auf die NS-Morde und auch auf die zahlreichen obdachlosen, geflüchteten Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg. 1948 wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ins Leben gerufen. Jeder Mensch hat das Recht, in anderen Ländern Asyl vor Verfolgung zu suchen und zu genießen. Das ist die Grundlage für moralische und politische Verpflichtung weltweit. Die Genfer Flüchtlingskonvention, die 1951 ins Leben gerufen wurde und Deutschland das unterschrieben hat, sieht vor, dass Schutz vor Verfolgung wegen Rasse, Religion, Nationalität, soziale Gruppe oder politischer Überzeugung die Menschen dürfen und müssen Schutz bekommen. Und auch, dass keine Zurückschieben in gefährlichen Ländern. Die Europäische Menschenrechtskonvention sieht vor im Artikel 3 ein Verbot von Folter und unmenschlichen Behandlung. Sie sieht vor im Artikel 8 Schutz der Familie und Privatsleben und das Recht auf wirksame Beschwerde. Dass jede Person, die behauptet, dass ihre Rechte aus der Konvention verletzt worden, muss die Möglichkeit haben, sich an ein nationales Gericht oder eine Behörde zu wenden. Das gilt ebenfalls in Deutschland. Wir haben das Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 16a sagt, politische Verfolgte genießen Asylrecht. Die Rechte geflüchteter Menschen in Deutschland bedeutet, dass sie faires Verfahren haben. Unterkunft, medizinische Versorgung, Zugang zur Schule, später zur Arbeit und zu Integrationsmaßnahmen. In Deutschland sind von den über 120 Millionen Menschen nur 2,6 Millionen angekommen. 1 Million sind aus der Ukraine, der Rest aus aller Welt, aber grundsätzlich aus Syrien, aus Afghanistan, Irak, Iran. In Thüringen leben 68.000 Menschen. Vor allem aus den drei erwähnten Ländern. Das Asylrecht ist eigentlich kein Geschenk, sondern ein Menschenrecht. Es schützt nicht nur die anderen, die Fremden, sondern auch unsere Menschlichkeit. Denn in einer Welt ohne Asylrecht zählen nur noch Grenzen, Waffen und Macht, nicht Würde, Leben und Hoffnung.
Ja, nach dem Blick auf das große Ganze, auf das Recht auf Asyl, komme ich jetzt zu einem Blick ins Detail, und zwar zur Arbeitspflicht, die in letzter Zeit hier durch die Medien gegangen ist. Arbeitspflicht, das meint, nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, da können Menschen, die eben diese Leistungen beziehen, zu sogenannten Arbeitsgelegenheiten verpflichtet werden. Das heißt, die Menschen kriegen dann Geld, 80 Cent die Stunde, also eine Aufwandsentschädigung. Wenn sie diese Arbeit ablehnen, dann können Sozialleistungen gekürzt werden. Die Landkreise, die das einführen, erhoffen sich davon, dass Geflüchtete besser in den Arbeitsmarkt integriert werden. Ja, was ist was der Hintergrund hinter der aktuellen Debatte? Es gab vor kurzem leichte Änderungen bei der Arbeitspflicht und seitdem war das Thema dann medial präsent. Vorher war eigentlich geregelt, dass diese Arbeitspflicht nicht dort eingesetzt werden darf, wo diese Arbeit auch von regulärer Beschäftigung ausgeübt werden kann. Das fiel dann im Februar 2024 weg. Außerdem wurde neu geregelt, dass die Arbeitsgelegenheiten jetzt immer gemeinnützig sein müssen. Und drittens, aus der Gesetzesbegründung lässt sich noch entnehmen, dass sich diese Arbeitsgelegenheiten immer von regulären Arbeits- und Beschäftigungsverhältnissen abgrenzen müssen. Ja, warum sprechen wir eigentlich von Arbeitspflicht, wenn im Gesetz steht Arbeitsgelegenheiten? Wir wollen mit diesem Begriff den Zwangscharakter hervorheben, der eben mit diesem Gesetz verbunden ist. Und das sollen auch die folgenden Beispiele zeigen. Das erste Beispiel ist ein Mensch, der im Pflegeheim derzeit arbeitet und er kommt oder wohnt im Landkreis Greiz. Und dort wurde zum 1. September ein Pilotprojekt ins Leben gerufen zur Arbeitspflicht. Und der Mensch, um den es geht, hat eine Duldung, also er ist ausreisepflichtig, hatte eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Ihm drohte dann die Abschiebung. Es wurde ein Härtefallantrag bei der Thüringer Härtefallkommission gestellt, damit er eben in Zukunft eine Aufenthaltserlaubnis bekommen kann. Ihm wurde aber dann trotz dieses Härtefallantrags ein generelles Beschäftigungsverbot von der Ausländerbehörde aufgedrückt. Daraufhin verlor er dann seine Arbeit, damit auch seine eigenständige Lebensunterhaltssicherung und musste wieder Geld beim Sozialamt beantragen. Jetzt kam das Pilotprojekt vom Landrat ins Spiel und der Mensch wurde eben durch den Landrat verpflichtet, eine Arbeitsgelegenheit in einem Pflegeheim anzunehmen. Dort konnte er dann wiederum das Personal mit seinen Fähigkeiten überzeugen und bekam wieder ein Arbeitsplatzangebot. Vom Landratsamt wird das jetzt als gelungenes Beispiel für Integration gewertet, dass eben durch dieses Pilotprojekt Geflüchtete auf dem Arbeitsmarkt ankommen. Ist natürlich absurd, weil der Mensch hatte ja vorher schon eine Arbeit, die ihm wieder weggenommen wurde. Ein anderes Beispiel, da muss ich so einen Blick in die aktuelle Rechtsprechung zu den Arbeitsgelegenheiten machen. Und zwar geht es um einen Menschen aus dem Iran, einen Informatiker. Und es gab ein Verfahren vor dem Sozialgericht Altenburg und schließlich beim Landessozialgericht Thüringen. Und zwar wurde dieser Mensch verpflichtet, im Rahmen dieser Arbeitspflicht als Informatiker immer in einem Krankenhaus tätig zu werden. Und er sollte dabei bei der Programmierung eines Intranets mitwirken und ein internes Wiki-Programm aufbauen. Er sollte also mit seiner Fachkompetenz quasi für 80 Cent die Stunde gemeinnützig arbeiten. Das fand der Betroffene natürlich nicht gut und zog mit seinem Anwalt vor Gericht. Und der Anwalt beschwerte sich, dass der Mandant ja eigentlich eine reguläre Arbeit ausübt, die er dann nur gemeinnützig ausüben soll. Das Gericht war aber anderer Meinung, und zwar durch die Formulierung unterstützende Mitarbeit in der Formulierung der Beschreibung sah das Gericht, dass es sich gar nicht um eine reguläre Beschäftigung handelt, sondern einfach nur um unterstützende Mitarbeit. Damit sah also das Gericht kein Problem. Ja, das Krankenhaus hat nichts mehr davon, weil der Mensch hat mittlerweile eine Beschäftigung bei einem Logistikdienstleister angefangen und damit konnte er eben diese Arbeitspflicht auch umgehen, denn Aufnahme einer regulären Beschäftigung ist ein gewichtiger Grund, um eben dieser Arbeitspflicht nicht nachzugehen. Ja, wir beim Flüchtlingsrat und auch generell beim Projekt Bleibt dran Plus, berufliche Perspektiven für Geflüchtete in Thüringen, setzen uns generell für die Abschaffung von Arbeitsverboten ein und in diesem Zusammenhang auch für die Streichung der Arbeitspflicht. Denn es zeigen Analysen, zum Beispiel vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, dass allein mit dem Erlernen der deutschen Sprache und eben mit dem Streichen der Beschäftigungsverbote die Zahl der Geflüchteten, die in eine reguläre Erwerbstätigkeit kommen könnten, signifikant steigen würde. Wenn es keine Arbeitsverbote mehr geben würde, würden auch die Ausländerbehörden entlastet. Außerdem könnten die Geflüchteten direkt sich bei dem Arbeitgeber bewerben und müssten nicht monatelang auf irgendwelche Erlaubnisverfahren von verschiedenen Behörden warten.
Hier geht es jetzt weiter mit dem Mitschnitt des Informationsabends Asylwende von Willkommenskultur zur Abschottung, zu dem der Flüchtlingsrat Thüringen Ende Juli in die Franz-Mehlhose geladen hat.
Das Thema Arbeitspflicht hat Jan kurz eingeführt. Ich würde das Thema Bezahlkarte, Diskriminierungskarte einführen. Die Einschränkung, Auswirkung und Widerstand. Hier in Thüringen waren wir wieder Pioniere. Der Landkreis Kreiz hat als erster bundesweit im Dezember 24 die Bezahlkarte eingeführt. Ich bin dann aus der Arbeit direkt losgefahren in den Landkreis und wollte mit Menschen sprechen, die gerade diese Bezahlkarte, Diskriminierungskarte erhalten haben, um zu wissen, welche Wirkung das ist. Wir hatten eine Vorstellung, wie die Bezahlkarte sein wird. Dennoch mussten wir mit Betroffenen sprechen. Und dort habe ich einen Mann aus dem Irak kennengelernt, der seit 5 Jahren in Deutschland lebt, ohne Aufenthalt, nur weil er aus dem Irak ist und das Land sei sicher, deswegen hatte er nur Duldung. Dennoch durfte er arbeiten und das hatte er getan 4 Jahre lang. Er hatte ein neues Jobangebot erhalten und der Arbeitgeber hat gesagt, deine Duldung läuft in einem Monat ab, würdest du mal das verlängern, bevor wir den Vertrag machen? Der Mann macht sich auf den Weg zur Ausländerbehörde und verlangt, dass sie die Duldung rechtzeitig mal verlängern auf 6 Monate. Und in dem Moment haben sie tatsächlich das Arbeitserlaubnis entzogen und die Bezahlkarte in der Hand ausgedruckt. Der Mann war fix und fertig. Die Arbeit war weg. Er musste nicht mehr wie er seinen Anwaltkosten bezahlt vor das laufende Asylverfahren. Er wusste nicht mehr, wie er mit der Karte umgeht. Er hat nur die Möglichkeit, maximal 50 Euro abzuheben. Ich bin mit ihm nochmal losgefahren, weil in der Bäckerei, wo wir uns getroffen haben, gab es keine Bargeldzahlung. Und er bestand darauf, dass er mich einlädt. Wir mussten 20 Minuten laufen zur nächsten Bank. Er durfte dann dort Geld abheben bei Sparkasse, aber maximal dann 50 Euro. Was ist diese Bezahlkarte eigentlich? Die Bezahlkarte wurde Ende 23 in ganz Thüringen eingeführt, in fast allen Landkreisen, sowie die Stadt Gera. Sie ersetzt einen Teil der Sozialleistung, die Asylbewerber erhalten. Das heißt Menschen, die noch nicht als Geflüchtete anerkannt sind und das betrifft viele, viele Menschen. Mit dieser Karte kommen einige Einschränkungen vor, dass die Bargeldlimit bei maximal 50 Euro im Monat ist. Die Karte funktioniert nur in bestimmten Geschäften, also nicht überall, weil das hängt von dem Vertrag der Kommune ab. Und in Thüringen, auf dem Land, ist es auch noch üblich, dass die Menschen dort viele Geschäfte noch auf Bargeld sehen und noch nicht tatsächlich eine Kartenzahlungsmethode haben. Die Karte funktioniert meistens nur in dem Landkreis. Wenn der Mensch jetzt nach Erfurt kommt, kann er kein Brötchen am Bahnhof kaufen, weil die Karte einfach nicht funktioniert. Online-Zahlungen oder Überweisungen funktionieren ebenfalls nicht. Der Fall von dem Mann aus dem Irak, er hatte große Probleme, weil der Anwalt muss bezahlt werden, er kann aber keine Überweisung betätigen. Und es würden halt bestimmte Sachen dann komplett weggelassen, dass jemand bei eBay Kleinanzeigen kein Fahrrad für sein Kind kauft, dass man nicht spontan mit der Bahn fährt, weil Online-Ticketkauf funktioniert ebenfalls nicht und es gibt dann häufig technische Probleme. Was bedeutet das konkret für den Alltag? Geflüchtete verlieren die Möglichkeit, ihr Leben selbst zu gestalten. Sie dürfen nicht mehr frei entscheiden, wofür sie ihr Geld nutzen. Das betrifft nicht nur der Konsum, sondern ebenfalls das ganze Leben. Wie wirkt sich das dann in dem Alltag aus? Wer mit der Bahn zu einem Termin muss, kann oft kein Online-Ticket kaufen. Überweisungen haben wir schon angegangen. Läden, Friseur oder Wochenmarkt ist es nicht mehr zu besuchen, weil meistens dort nur Bargeldzahlung möglich ist. Als Beispiel gab es dann einige Jugendliche, die von den Klassenfahrt ausgeschlossen werden, weil sie mussten den eigenen Teil überweisen, was sie mit der Karte nicht machen können. oder eine junge Frau, die tatsächlich sich in einem Sportverein anmeldete, um Fußball zu spielen. Sie konnte ebenfalls mit der Bezahlkarte ihren Mitgliedbeitrag nicht. Mit der Bezahlkarte werden ganz normale Dinge unmöglich. Sie steht der Integration im Weg und schränkt Bewegungsfreiheit, Bildungs- und Teilhabe. Wir als Flüchtlingsrat und Menschenrechteorganisation generell sprechen von der Diskriminierungskarte, was Emily am Anfang erwähnt hat. Warum? Weil wir gute Gründe haben, weil diese Karte tatsächlich zwei Klassengesellschaft schafft, in die Menschen unterschiedlich behandelt werden. Allein aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Aufenthaltsstatus. Das wird an die Zahlungsmethode tatsächlich sichtbar. Sie verhindert ebenfalls Integration, weil die Menschen würden in dem Alltag tatsächlich noch ausgeschlossen, überall mitzukommen und zu gehen, wenn sie nur im Landkreis mit der Karte bezahlen dürfen. Und es gibt natürlich datenschutzrechtliche Bedenken, weil die Landkreise tatsächlich können über die Zahlungs nochmal schauen und wissen, wofür das Geld nochmal bezahlt wird. Und ebenfalls, die ist rechtlich umstritten. Also mehrere juristische Gutachten gab es mittlerweile und auch einige an Urteile von Gerichten bundesweit, aber auch dann hier in Thüringen. Es geht hier tatsächlich nicht nur um Technik und Verwaltung, sondern eigentlich um Würde und Freiheit und auch die Gleichberechtigung, was geflüchteten Menschen im Gesetz garantiert wurde. Es gibt aber positive Beispiele wie Städte wie Münster, Aachen oder Potsdam. Sie haben genau das erkannt und sich gegen die Einführung der Bezahlkarte entschieden. Sie setzen auf bargeldnah und einfache Lösung, die die Menschen nicht bevormundet. Was wird eigentlich getan bei dieser Fall? Es gab in Thüringen mehrere Proteste, die nicht nur tatsächlich durch Worten war, sondern auch durch gelebte Solidarität. Ein kreativer Form ist die Tauschaktion gegen die Bezahlkarte und sie funktioniert folgendes. Geflüchtete Menschen können bei Rewe, Aldi, DM oder anderen Supermärkten und Läden eine Gutscheinkarte kaufen in Höhe von 50, 100 Euro, 150 Euro. Und sie geben die Gutscheine an Tauschstellen ab. Menschen mit Bargeld können tatsächlich dorthin gehen, Bargeld zahlen und den Gutschein holen und geben damit die Möglichkeit, dass die Geflüchteten wieder Bargeld erhalten und damit Zugang zu Bargeld und damit sie dann einfach ihren Alltag selbst bestimmen können. Die Tauschstellen gibt es mittlerweile auch in vielen Städten wie Erfurt, Jena, Weimar, Nordhausen, Gera und Greiz, meistens in Cafés, Buchladen, Sozialzentren oder auch Parteibüros. Und wichtig ist, dass diese Tauschaktion nicht strafbar ist. Das Thüringer Justizministerium und auch das Staatsanwaltschaften in Bayern haben bestätigt, dass kein Gesetzverstoß vorliegt. Auch vor kurzem hat ein Sprecher der Landesverwaltungsamt in Thüringen, es gebe keine gesetzliche Regelung, die den Erwerb von Gutscheinen und deren Umtausch in Bargeld verbieten oder unter Strafe stellen. Das haben die Politiker tatsächlich versucht, die Menschen in Angst und Panik zu bringen, wenn sie sich mit Geflüchteten solidarisieren wollen und tatsächlich denen die Möglichkeit geben, mehr an Bargeld dranzukommen. In der Pause werden wir tatsächlich auch die Möglichkeit haben, dass wir heute auch Gutschein tauschen. Und will noch erwähnen, dass tatsächlich auch Politiker die wichtigen Probleme in diesem Land liegen lassen und sich auf den Weg machen wie in Greiz. Sie haben einige Supermärkte besucht und sie indirekt bedroht, dass die Geflüchteten keine Gutscheine mehr verkaufen. Sogar die einfache Möglichkeit wird den Menschen weggenommen in bestimmten Landkreisen. Also, die Bezahlkarte ist kein modernes Zahlungsmodell. Sie ist ein Instrument der Kontrolle. Sie nimmt Menschen ihre Freiheit im Alltag. Sie erschwert Integration, verhindert soziale Teilhabe und verstärkt Isolation. Der Protest dagegen wächst durch klare Stellungnahme, durch Alternativen in anderen Städten, durch rechtliche Schritte und durch solidarisches Handeln. Sozialleistungen müssen fair, diskriminierungsfrei und menschenwürdig ausgezahlt werden. Es geht nicht nur um Geld, es geht um Gerechtigkeit.
Nach der Bezahlkarte bzw. Diskriminierungskarte geht es weiter mit einem nächsten Thema, und zwar dem Leistungsausschluss. Oder anders gesagt mit der Frage, wie kann man es einem Sozialstaat rechtlich so konstruieren, dass Menschen kein Geld und keine Unterkunft mehr bekommen. Familie M. aus Afghanistan kam im Sommer 2024 mit 3 minderjährigen Kindern nach Deutschland und hat hier Asylanträge gestellt. Die Asylanträge werden aber als unzulässig vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge abgelehnt. Der Grund? Nicht Deutschland, sondern Kroatien sei für das Asylverfahren zuständig. In Kroatien war die Familie nur einen Tag. Dort wurden Fingerabdrücke genommen und dort wurden sie von der Zivilpolizei verprügelt. Sie reisten also weiter nach Deutschland. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sagt aber, Polizeigewalt, wie sie erfahren haben, können wir nicht bestätigen in Kroatien. Und auch bei der Unterbringung und bei der medizinischen Versorgung erfülle Kroatien die EU-Mindeststandards. Das sieht später auch das Verwaltungsgericht Meiningen so. Dieser Vorgang, bei dem versucht ein EU-Land, Geflüchtete in ein anderes EU-Land abzuschieben, weil dort zuerst Fingerabdrücke genommen wurden, nennt man Dublin-Verfahren. Im Falle von Familie M. möchte Deutschland also, dass die Asylanträge in Kroatien gestellt werden oder dort durchgeführt werden. Deutschland hat dann eine bestimmte Frist, um Menschen wie Familie M. in diesen anderen Mitgliedstaat abzuschieben. Überstellung wird diese Art von Abschiebung euphemistisch genannt und in der Regel hat Deutschland dafür 6 Monate Zeit, um das durchzuführen. Klappt das nicht, dann wird Deutschland erstmal zuständig für die Asylverfahren und dann müssen erstmal hier erstmalig überhaupt die Asylgründe geprüft werden. Aber das alles nur zum Hintergrund, als wäre das nicht schon schlimm genug, hat sich der Gesetzgeber in Deutschland zum Oktober 2024 etwas Neues einfallen lassen. Menschen wie Familie M. sollen überhaupt kein Geld mehr bekommen, bis sie eben im Dublin-Verfahren abgeschoben werden können. Und sie sollen auch die Unterkunft verlassen. Neben diesen Dublin-Verfahren gilt das auch für Verfahren, wenn Menschen einen Asylantrag in einem anderen EU-Land gestellt haben, aber dort auch schon eine Anerkennung im Asylverfahren bekommen haben und dann weiter gewandert sind, zum Beispiel nach Deutschland. Ja, was ist der Leistungsausschluss oder Komplettleistungsausschluss jetzt? Es gab eine entsprechende Änderung im Asylbewerberleistungsgesetz und nach dieser soll die Familie jetzt nur noch 2 Wochen Geld erhalten, eventuell weitere Härtefallleistungen, wenn besondere Situationen gegeben sind. Aber wie ist das eigentlich rechtlich möglich, dass Menschen kein Geld mehr bekommen und die Unterkunft verlassen müssen? Ja, wir müssen einen Blick auf die rechtlichen Voraussetzungen werfen. Also das Erste habe ich schon gesagt, es muss sich also um ein Dublin-Verfahren handeln oder um Fälle, wo Menschen eben schon in dem anderen EU-Land anerkannt wurden mit internationalen Schutzstatus. Bei der zweiten Voraussetzung geht es um den Aufenthaltsstatus, den diese Menschen hier haben. Also um die Frage, welches Papier haben die Menschen eigentlich hier? Und hier ist die Regel, die Menschen dürfen hier keine Duldung haben. Drittens erforderlich ist, dass die freiwillige Ausreise in den anderen EU-Staat möglich sein muss. Diese Voraussetzungen werfen natürlich jetzt ein paar Fragen auf. Also, was ist mit keine Duldung gemeint? Die Duldung ist eigentlich schon das niedrigste Aufenthaltspapier, was es gibt. Also das Papier sagt, vereinfacht gesagt, dass in diesem Moment keine Abschiebung stattfindet. Aber vielleicht morgen oder vielleicht nächsten Monat oder nächstes Jahr. Genau weiß man das nicht. Die neue Regelung im Asylbewerberleistungsgesetz sagt jetzt, dass die Menschen aber keine Duldung haben dürfen. Wir dachten zunächst, naja, das betrifft ja niemanden, weil Duldung ist schon das unterste Papier, was man haben kann. Wen soll es betreffen? Doch wir waren naiv. Die Familie M. hatte zuerst eine Aufenthaltsgestattung. Das ist also das Papier, was anzeigt, dass man sich im Asylverfahren befindet. Als dann das Verwaltungsgericht entschieden hat, hier in Deutschland werden keine Asylverfahren durchgeführt, sondern sie müssen nach Kroatien, müsste eigentlich eine Duldung ausgestellt werden. Doch in diesem Fall ist das nicht passiert. Die Ausländerbehörde nimmt einen Stempel und stempelt mehrmals in die Aufenthaltsgestattung das Wort ungültig ein. Aber ist das überhaupt rechtmäßig, eine ein Papier auszustellen, was noch unterhalb der Duldung liegt. Das Bundesverwaltungsgericht sagt in einem Urteil von 2000, das geht nicht. Entweder müssen Menschen abgeschoben werden oder ihnen muss eine Duldung gegeben werden. Damit sind schon sozusagen zwei Voraussetzungen besprochen. Erstens, Deutschland muss eben nicht zuständig sein für das Asylverfahren. Und zweitens, es muss keine Duldung gegeben werden, eben trotz diesem Gerichtsurteil, dass eigentlich die Duldung das unterste Papier ist. Es braucht dann noch eine dritte Voraussetzung, nämlich, dass die freiwillige Ausreise in den anderen EU-Staat auch möglich sein muss. Ja, was heißt freiwillige Ausreise? Das Bundesamt sagt, Familie könnt ihr einfach ausreisen, dann ist das Dublin-Verfahren beendet. Aber das Problem ist, oder sozusagen das rechtliche Problem, im Dublin-Verfahren ist eigentlich eine freiwillige Ausreise gar nicht so ohne weiteres möglich, weil die Behörde muss das immer überwachen. Also in jeder Art der Überstellung im Dublin-Verfahren muss der zuständige Staat, der die Verantwortung übernimmt, der das Asylverfahren übernimmt, der dafür zuständig ist, diesen genauen Termin für die Überstellung zustimmen. Das muss also koordiniert werden zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten. Das Bundesamt schreibt in die Bescheide jetzt zwar rein, freiwillige Ausreise möglich, ob das aber in jedem Fall so richtig ist, ist zweifelhaft. Erstens, weil, wie gesagt, muss eben diese Koordination, die Absprache zwischen den einzelnen Staaten stattfinden. Und zweitens kann es auch sein, dass Passfragen ungeklärt sind. Also die Menschen im Dublin-Verfahren können nicht einfach über die Grenze gehen, dann würde es Probleme bei einem Grenzübertritt geben. Aber das Sozialamt in diesem Fall sieht bei Familie M alle Voraussetzungen erfüllt und streicht die Leistung. Also sie kriegen tatsächlich kein Geld mehr, aus der Unterkunft werden sie aber zum Glück nicht rausgeschmissen. Wir fragen uns jetzt natürlich als Menschenrechtsorganisation, widerspricht das nicht dem EU-Recht oder dem Grundgesetz? Und es ist tatsächlich zweifelhaft, ob diese Regelung zum Komplettleistungsausschluss mit dem EU-Recht vereinbar ist. Es gab nämlich bereits eine Vorgängerregelung, bei der Menschen im Dublin-Verfahren die Leistungen gekürzt wurden. Nicht gestrichen, aber gekürzt. Also quasi nur noch auf das Mindestmaß, auf die Schlagwörter gebracht, Bett, Brot und Seife. Das hat man bekommen, sonst nicht. Das Bundessozialgericht hat bereits Zweifel an dieser Vorgängerregelung gehabt und hat diese Vorgängerregelung dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt, weil es eben Zweifel daran hatte, dass diese Regelung überhaupt mit dem EU-Recht kompatibel ist. Noch gibt es keine Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof zu dieser alten Regelung. Da warten wir noch drauf. Trotzdem hat der deutsche Gesetzgeber, den hat das nicht interessiert, er verschärfte das Gesetz sogar nochmal, also nicht nur Bett, Brot, Seife, sondern gar kein Geld, gar keine Leistung mehr. Ja, daneben bestehen noch Zweifel, ob das überhaupt dieser Leistungsausschluss mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Das Bundesverfassungsgericht hat 2021 entschieden, das physische und das soziale Existenzminimum müssen stets und zu jeder Zeit sichergestellt werden. Ja, wie sieht es jetzt mit der Rechtsprechung in Deutschland und Thüringen speziell aus? Man könnte jetzt ja erstmal denken, durch die vorher genannten Urteile und Vorlage vor dem Europäischen Gerichtshof müsste eigentlich die Familie gute Chancen haben, das Gerichtsverfahren in diesem Fall zu gewinnen. Aber was ist passiert? Familie M hat dann mit Hilfe einer Rechtsanwältin Widerspruch vor dem Sozialamt eingelegt und Eilrechtsschutz beim Sozialgericht beantragt. Es gibt aber schon eine Entscheidung in diesem Fall vom Sozialgericht, aber eine enttäuschende Entscheidung. Der Eilrechtsschutz wird abgelehnt und man sieht in der Entscheidung, das Sozialgericht setzt sich nicht mit dem EU-Recht und auch nicht mit dem Grundgesetz auseinander. Das Sozialgericht sieht auch keine Hürden bei der Möglichkeit, einfach auszureisen. Die Familie ist dann zur nächsten Instanz gegangen. Gegen den Beschluss des Sozialgerichts hat die Anwältin Beschwerde beim Landessozialgericht eingelegt. Auf das Ergebnis warten wir noch. In einem anderen Fall aber hat das Landessozialgericht Thüringen diese negative Entscheidung des Sozialgerichts bereits bestätigt. Die Beschwerde wurde in diesem anderen Fall abgewiesen. Warum? Das Landessozialgericht sagt, ja, die Person könnte Härtefallleistungen beim Sozialamt beantragen. Es gäbe keine Probleme bei der freiwilligen Ausreise. und es gäbe auch keine Probleme mit EU-Recht oder dem Grundgesetz. Ja, mit diesen zentralen rechtlichen Fragen hat sich das Gericht nicht ausreichend beschäftigt. Im Gegenteil. Dieser Beschluss vom Landessozialgericht widerspricht erstens gegen eine Entscheidung vom EuGH von 2012. Die sagt, Asylsuchende dürfen sich nicht nur in dem Staat aufhalten, das eigentlich für das Asylverfahren zuständig ist, sondern auch in jedem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, zumindest vorübergehend. Und in der Zeit, wo die sich dort befinden, sind sie dann natürlich auch berechtigt, Geld zu erhalten. Und zweitens widerspricht die Entscheidung des Thüringer Landessozialgerichts auch gegen eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die ich eben schon genannt hatte, also die Bestätigung, das physische und soziale Existenzminimum müssen immer sichergestellt werden. Thüringen steht mit den Entscheidungen ziemlich alleine da. Über 40 andere Sozialgerichte in Deutschland haben den Leistungsausschluss im Eilverfahren gestoppt, insbesondere weil sie Probleme sehen mit EU-Recht und der Verfassung. In Niedersachsen-Bremen gibt es sogar eine wegweisende Entscheidung vom Landessozialgericht, das eben die Entscheidung des Sozialgerichts für falsch hält und aufhebt. Ja, was ist die Perspektive jetzt für Thüringen? Da die Landessozialgerichte und das in Thüringen offenbar diese Praxis des Leistungsausschlusses tragen, wären in ähnlichen Fällen wie bei Familie M in Erwägung zu ziehen, eine Verfassungsbeschwerde in Gang zu setzen, damit dann eben bei einer hoffentlich guten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts diese Praxis für ganz Deutschland gestoppt werden könnte.
Einstein was a kid with a bib. He had some 1200s inside his crib
and an MPC under his sheets
to make beats, accomplishing incredible feats.
While other kids played games like Chinese checkers,
Rod pounded the pavement to find these records we use.
He makes hits with the flick of the wrist.
Einstein's taking off.
Let me put it like this: there's not a Benadryl pill that can stop the itch or a scratch when my DJ gets up in the mix. He grips the crossfader with his nimble fingertips and flips it back and forth. No transform switch,
and the needle never skips.
Well, it did one time when a fan got hyped and bumped the tables from behind.
So please give me some room when I'm going for mine.
Einstein's taking off.
Take off, Einstein. Canada to TJ, and I know that you won't find another DJ slash super record digger slash drum major slash producer slash ugly duckling making a splash. He lifts loops from the original LP. We'll never think of sampling the beat break CD. And when we come to do your show, turn off the DAT, save up for those other acts. Einstein's got the wax for the turntables. He'll reverse it, scratch it, cut it in half, and reattach it, then keep it spinning from the beginning through the duration when
young Einstein
is in
concentration.
Hey yo, Diz,
what's up,
man? We almost didn't tell him how Rod explores record stores like he was Magellan,
searching for the beats only he can find.
Einstein's taking off.
Take off, Einstein.
Einstein's taking off.
Again.
Hier geht's jetzt weiter mit dem Mitschnitt des Informationsabends Asylwende von Willkommenskultur zur Abschottung, zu dem der Flüchtlingsrat Thüringen Ende Juli in die Franz-Mehlhose geladen hat.
Jetzt gehen wir zum Punkt Abschiebung und Abschiebehaft. Ich würde gerne mit einer Geschichte starten, einer Familie, die ich vor 2 Jahren interviewt habe, weil sie mehrfach abgeschoben wurde und erst in Deutschland bleiben durfte, nachdem der Vater einen Selbstmord begann. Die Geschichte gibt es online noch zu hören. Wir haben eine Reihe unter dem Namen Angekommen quasi erstellt, viele Menschen interviewt und ich würde nur einen Bruchteil der Geschichte heute Abend hier vortragen. Jawad ist ein Nickname, was wir gegeben haben. Das ist eine Familie, die aus Afghanistan kommt. Jawad und seine Frau sind beide als Kinder aus Afghanistan geflohen und grundsätzlich in dem Iran aufgewachsen. 2015, als die iranische Regierung angefangen hat, Kämpfer zu mobilisieren, um in Syrien zu kämpfen, und da habe ich persönlich einige Kämpfer aus Pakistan, Afghanistan und in Iran und aus Iran in Syrien auch begegnet im Laufe des Kriegs. Als sie tatsächlich diese Mobilisierung gestartet haben, haben sie Menschen wie Jawad bedroht und gezwungen, vor Iran in Syrien zu kämpfen. 2015 haben sie sich auf den Weg gemacht und sind nach Europa geflüchtet. Sie wollten nach Schweden, also gehen die Familie dorthin. In Schweden hatten sie eine Anhörung erhalten, also einen Anhörungstermin erhalten und sollten mit der Bahn selbst zu der Stelle gehen. Sie steigen in die Bahn ein. Und ein Freund von denen hat ihnen erklärt, Malmö sei die letzte Haltestelle. Sie müssen abwarten, bis der Zug anhält und dann dort aussteigen und von dort zu der Anhörungsstelle gehen. Sie blieben im Zug, obwohl sie den Namen Malmö gehört haben. Sie landen in Dänemark. Dort wurden sie inhaftiert, untersucht und 2 Monate voneinander getrennt, gesperrt. Nach 2 Monaten lang haben sie denen gesagt, wir sind für euch nicht zuständig. Also Dublin-Verfahren. Das heißt, er muss nach Schweden. Sie nehmen die Familie, der Mann und der Frau, im Auto und geben sie dann an die Grenze ab zu der sogenannten Ausländerbehörde in Schweden. Dort hatten sie mehrere Anhörungen. Schweden sagt, naja, er bekommt keinen Aufenthalt von uns. Afghanen bekommen das nicht. In eurem Fall auch nicht, weil ihr in dem Iran wart. Von daher werdet ihr abgeschoben. Wohin? Nach Afghanistan. Die Familie gerät in Angst und macht sich auf den Weg von dort nach Deutschland. Sie landeten in, glaube ich, Gera oder Rudelstadt und von dort wurden sie nach Sol geschickt. Nach kurzer Zeit haben sie die Mitteilung bekommen, wir sind für euch nicht zuständig. Schweden ist für euch zuständig, die Fingerabdrücke sind dort. Wurde der Familie von Deutschland nach Schweden abgeschoben. Sie kommen dort an, inhaftiert, untersucht, das Gleiche geht von vorne an und danach wurde ihnen gesagt, er bekommt kein Asyl hier, er wird nach Afghanistan abgeschoben, wo sie noch nie waren. Als kleine Kinder erinnern sie sich nicht. Machen sie sich nochmal auf den Weg nach Deutschland und sie gehen nach Hamburg, weil sie dort Bekannte haben. In Hamburg leben eine große afghanische Community, begeben sich bei einer Aufnahmeeinrichtung und dann denen wird gesagt, er muss aber nach Sol. Sie reisen durch das Land, sie kommen in Sol an, in Sol wird festgestellt, er musste nochmal abgeschoben werden. Dann wurden sie tatsächlich zum 2. Mal in der Abschiebung bedroht. Was macht der Vater? In der Zwischenzeit haben sie 2 kleine Kinder bekommen, der Vater beginnt Selbstmord. Und das war der Moment tatsächlich, wo hier realisiert wurde, okay, aus Krankheitsbedingungen können wir die Familie nicht abschieben. In Deutschland leben mehr als 240.000 Menschen, die ausreisepflichtig sind. Das heißt, sie könnten jederzeit abgeschoben werden oder gar keine Leistung mehr bekommen. Hier in Thüringen gab es lange Zeit tatsächlich unter Rot-Rot-Kron ein Abschiebe Stopp. in vielen Ländern, und das betraf auch natürlich Afghanistan und Syrien und auch generell. Aber jetzt unter der neuen Regierung, CDU, BSW und SPD, haben sie die Asylwende für sich auch ebenfalls hier regional entdeckt, und sie bauen gerade ein Abschiebehaft. Diese Abschiebehaft soll in einem ehemaligen Jugendrestanstalt, sprich Jugendgefängnis sein. Und diese Woche kam die Meldung, dass sie so gut wie fertig, und sie werden dann diese Woche wahrscheinlich auch irgendwie Richtung Wochenende tatsächlich das schon auf Probe stellen. Ab nächstes Jahr sollten 32 Angestellte sein und auch 37 Plätze zur Verfügung stellen für Menschen, die tatsächlich abgeschoben sein wollen. Ziel es ist, Menschen, die alles untergetaucht gelten, vor ihrer Abschiebung festzuhalten. Dabei handelt es sich nicht um eine Strafhaft, sondern um eine sogenannte Zivilhaft, die ausschließlich der Durchsetzung der Ausreisepflicht dient. Wichtig dabei, dass die Abschiebehaft darf nur als letztes Mittel angeordnet werden, wann tatsächlich eine Fluchtgefahr besteht. Jemand, der gerade aus dem Irak oder aus Afghanistan oder aus den Balkanländern oder aus Nordafrika, der gerade in Duldung ist und abgeschoben sein soll. Viele Menschen tauchen unter, und wenn die Behörde sagt, diese Person konnte tatsächlich fliehen, dann konnte sie in diese Abschiebehaft reinkommen. Die Entscheidung zur Abschiebehaft erfolgt immer durch ein Gericht, und die Haftdauer ist gesetzlich auf maximal 6 Monate begrenzt. Im Gegensatz zu Strafgefangenen werden Menschen in Abschiebehaft in der Regel nicht in Gefängnissen mit Strafgefangenen untergebracht werden. Stattdessen sollen sie in eine spezielle Einrichtung wohnen, die weniger restriktiv sind. Dennoch ist Abschiebehaft für viele Betroffene eine große Belastung, und spannend ist tatsächlich hier in Thüringen nochmal zu beobachten, inwieweit sie tatsächlich dieses Zivilhaft von der Strafhaft in diesem Jugendknast auseinandernehmen werden. Es gibt ebenfalls rechtliche Probleme und unheimlich viel Kritik. Es gibt erhebliche rechtsstaatliche Defizite bei der Anordnung von Abschiebehaft. Experten haben gezeigt, dass mehr als die Hälfte aller Abschiebehaftanordnungen rechtlich fehlerhaft sind. Also Menschen würden unrecht in die Abschiebehaft gebracht werden. Viele Menschen kennen ihre Rechte nicht und können sich gegen die Haft oft auch nicht effektiv wehren. Sogar beim Asylverfahren bekommen die Leute keine Informationen zu Asylverfahren und ihre Rechte. Wie wird es denn in einer Abschiebehaft sein? Für die Betroffenen bedeutet Abschiebehaft häufig eine psychische Belastung, Angst und Traumatisierung. Besonders vor jenen, die bereits Flucht und Kriegsgefangen gemacht haben. Die Menschen fliehen, um Freiheit zu bekommen, und dann landen am Endeffekt in einem Gefängnis. Warum wir diese Abschiebehaft kritisieren? Weil sie stellt einen schweren Eingriff in die Grundrechte der Betroffenen dar. Und diese Menschen haben keine Straftat begangen. Statt in eine neue abschiebehafte Plätze zu investieren, sollte eigentlich die Politik in menschenwürdige soziale Teilhabe und Bleibeperspektiven investieren. Abschiebehaft wirkt oft wie eine Maßnahme der Abschreckung und Stigmatisierung statt einer fairen und humanären Behandlung. Tatsächlich mit Gesprächen mit Freunden und Bekannten außerhalb von Deutschland und auch Leute in Syrien, die gerade unter Bürgerkrieg weiterhin darunter leiden, viele wollen sich auf den Weg machen. Viele sind in Griechenland hängen geblieben. Viele tatsächlich haben Angst, hierher zu kommen, weil sie am Endeffekt entweder Leistungsausschluss bekommen, auf der Straße landen oder auch in eine Abschiebehaft kommen. Deswegen versuchen sie nicht hierher zu kommen. Und das ist, worauf die Bundesregierung und die Landesregierung dazu arbeitet, dass eigentlich die Menschen Angst haben zu fliehen und stattdessen sich dem Tod begeben.
Dankeschön für die Inputs an meine beiden Kollegen, einmal Muhammad Adam Al-Assawi und Jan Elzhoff. Wir haben jetzt einen Überblick gegeben, was so in den letzten 1,5 Jahren an neuen Maßnahmen beschlossen wurde und wie das den Einfluss oder wie das das Leben der Menschen, die es betrifft, beeinflusst. Das waren jetzt Abschiebehaft, die in Thüringen in Arnstadt gebaut und eröffnet wird im August Abschiebungen an sich, das war der Leistungsentzug, wo Menschen überhaupt gar nichts mehr bekommen, in die Obdachlosigkeit geschickt werden, die Diskriminierungskarte, die die wirtschaftliche Freiheit extrem einschränkt und dann noch die Arbeitspflicht. Wir haben jetzt ein bisschen Raum und Zeit für Ihre Fragen. Wir haben Ihnen ganz viele Infos gegeben. Wir wissen, dass das auch ja, ein bisschen erschlagend sein kann. Und falls es noch Nachfragen gibt oder nochmal Detailfragen, dann sehr gerne einfach kurzes Zeichen geben und meine Kollegen und ich werden dann schauen, dass wir es am bestmöglich beantworten können.
Eine Person aus dem Publikum hat gefragt, wo sich denn in Erfurt diese Tauschstationen für die Gutscheine finden, wo man Bargeld gegen Gutscheine tauschen kann, was dann wiederum Geflüchteten zukommt, die sonst nur die Bezahlkarte haben.
Also in Erfurt gibt es 3 Tauschstellen. Das eine ist das Nilos Café, das ist an der Krämerbrücke. Dann die Universaldrogerie, die ist in der
Moritzstraße,
danke schön, ja genau. Und dann noch das Schamprowski, das ist in der Magdeburger Allee ein kleines Kino. Und wenn das dann offen hat, kann man auch dort tauschen.
Gerne auch dann Wortmeldung, Gefühl, Irritation, das, was quasi euch oder sie beschäftigt. Sie können einfach mal das Mikrofon in der Hand nehmen und das mitteilen. Bei der Debatte, wenn wir über geflüchteten Menschen sprechen, geht es eigentlich immer so ein Schuldfass auf. Es geht häufig um Täter, Opfer und auch Retter. Und dann bewegen wir uns in dieser Drama. Aber eigentlich mussten wir eher in der Verantwortung gehen, indem wir das Grundgesetz, die Rechte in diesem Land verteidigen und auch schauen, dass unsere Mitmenschen, denen gut geht. Es geht nicht um Schuldgefühle dann mitzunehmen, sondern sich zu fragen eigentlich, was ist meine Rolle, was ist meine Verantwortung gegenüber dem Leben in diesem Land. Und ich hoffe damit, dass ihr quasi ein bisschen dieses Schuldgefühl wegdruckt, weil das Thema ist schwer, bringt viele Trauer und Wut mit. Aber das sind die Grundgefühle, die wir damit arbeiten können, tatsächlich in Kontakt zu treten und auch in der Verantwortung gehen.